sicher nicht die erste Abriss eines Beduinendorfes und die Versetzung der Bevölkerung. Das ist ja Praxis auch schon im Negev in Israel gewesen. Und hier ist die Besonderheit, dieses ist palästinensisches Gebiet. Das ist besetztes Gebiet und insofern ist für sich schon eine solche sozusagen Verlagerung des Dorfes, wenn es nur eine Verlagerung auch ist, völkerrechtswidrig. Dieses ist ein ganz eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Das darf die Regierung eigentlich nicht. Ihre Frage nun, dieses ist in der Tat ein strategischer Akt, der nicht nur damit begründet wird, dass man dieses Land irgendwie braucht, um dort Gemüse anzubauen oder sonst etwas, sondern dies geht strategisch darauf, die besetzten Gebiete der Westbank zu spalten in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Das heißt, noch weiter disparate Teile des palästinensischen Gebietes auseinander zu zerren und damit in der Tat eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich zu machen.
Nun sagen einige, das Überraschende sei auch, oder das Perfide sagen manche auch, dass hier tatsächlich gerade auch jene unter den aktiven palästinensischen Politikerinnen und Politikern getroffen werden, die eigentlich eher lösungs- und kompromissorientiert unterwegs waren, weil hier das Westjordanland getroffen wird. Die Hamas sich ins Fäustchen lacht, Fragezeichen, Klammer zu?
Das Ziel ist ganz eindeutig, weitere Okkupation und Annexion palästinensischen Gebietes. Für Netanyahu und seine Clique um sich herum, ob das Bennett, Lieberman oder so etwas ist oder die Siedler, ist sowohl eine Einstaatslösung wie aber auch eine Zwei-Staats-Lösung überhaupt nicht das Ziel, sondern sie wollen nichts anderes als jetzt so wie es ist. Damit können sie am besten umgehen, indem sie den Landraub forcieren, permanent zerstören, einige Ansiedlungen von Palästinensern. Das heißt, sie haben einen Low-Intensity-Warfare, nennt man das sozusagen im Fachjargon, einen latenten Zustand des Krieges, mit dem sie im Augenblick die besetzten Gebiete beherrschen können. Da ist gar keine Perspektive, weder für eine Zwei-Staaten-Lösung noch für einen Staat.
Angesichts des Mannes im Weißen Haus können Sie sich das ja jetzt auch leisten. Sprich, Sie können all die Sachen aus der Schublade rausholen, die Ihnen bei Obama richtigen Ärger eingebracht hätten, in der Hoffnung, dass Sie das möglichst schnell noch über die Bühne bekommen, bevor wieder jemand anders amerikanischer Präsident wird.
Ja, wir haben das in einem anderen Bereich gesehen. Sie haben einen Plan hervorgezogen, den es schon seit langem gibt, nämlich das Land zu annektieren, aber die Bevölkerung sozusagen auszuweisen und irgendwo anders anzusiedeln. Ob das auf der Sinai ist oder so etwas. Dieses ist in der Tat nur möglich gewesen, weil Trump eben immer wieder in brutalster Weise seine Interessen durchsetzt, die weder auf einen Einstaat noch auf zwei Staaten geht, sondern alleine daran sich ausrichten, welches ist für die amerikanische Politik das Sicherste. Und da geht es um einen stabilen israelischen Staat. Die Palästinenser spielen dort, und das ist auch der Plan von Kushner, den er jetzt vorlegt, überhaupt gar keine Rolle. Und das nutzen die Israelis natürlich enorm aus.
Die Hamas ist nicht mehr ohne Widerspruch seitens der jüngeren Palästinenser, die aktiv sind, die dann nachwachsen. Gibt es viele, die sich weder in der einen noch in der anderen großen Gruppe engagieren? In welche Richtung scheint aus Ihrer Sicht die nächste Generation der dann jungen palästinensischen Kämpfer und Politiker sich hin zu orientieren?
Das ist in der Tat eine sehr schwierige Situation, in der sie sich befinden. Der sozusagen fallende Rückhalt für Hamas und auch für Fatah beruht darauf, dass beide mit ihrer spezifischen Politik nichts für die Palästinenser haben erreichen können. Das heißt, ob man Raketen, ob man auch Demonstrationen oder ob man wie Abbas mit den Israelis kooperiert, sie haben nichts erreicht. Die andere Frage ist, es gibt für sie nur Resignation, vielleicht auch das Land zu verlassen, was einige leider tun, oder dass man weiter kämpft. Und es wird meines Erachtens die Radikalität der israelischen Position unterstützt von einem brutalen Politiker wie Trump nur in die Richtung der Radikalisierung auch der kämpfenden Jugend in Palästina sein. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass es in nächster Zeit also wirklich wieder zu erheblichen militärischen Auseinandersetzungen kommt. Und wir erkennen das Ergebnis. Meistens ist damit die palästinensische Seite auf der Verliererseite. Das bedeutet für die internationale Politik, wenn sie denn irgendwie außer Trump auch noch in der Lage wäre, dort einzugreifen, dass sie sich dort sehr stark engagiert und Druck auch auf die Israelis machen, sich da zurückzuziehen.
Die Rolle der UNO ist nach wie vor im Grunde genommen gar nicht vorhanden, nachdem alles, was in Richtung Israel-Kritik geht, von den USA weiter zuverlässig blockiert wird, nicht wahr?
Ja, das ist leider so. Und die EU ebenfalls, auch weil dort immer wieder die Bundesrepublik als Bremsklotz ist. Man ist nicht bereit, das, was man gegenüber anderen Staaten an Blockaden, an Sanktionen und so weiter macht, ob das der Iran ist, ob das Russland ist oder andere Staaten gegenüber Israel, die nun wirklich eindeutig Völkerrecht nachhaltig verletzen und zwar auf sehr, sehr zerstörerische Art.
Nun ist es so, dass in Deutschland gerade in den letzten Monaten sehr, sehr viel darüber diskutiert wurde, mehr zu tun, um Antisemitismus zu verhindern, insbesondere auch aufgrund von Gewalttaten gegen erkennbare jüdische Deutsche in Berlin zum Beispiel ist da manches passiert. Da wurden dann entsprechend auch Antisemitismusbeauftragte erfunden und entsprechende Referate eingerichtet. Wie sehen Sie diese Diskussion, was mir nach wie vor fehlt, übrigens aber auch umgekehrt spiegelbildlich bei der Linken, ist eine klare und offene Diskussion über die Frage, wo die Grenze zwischen Antisemitismus und berechtigter Israel-Kritik liegt. Denn manches, was hier als Antisemitismus verurteilt wird, ist noch weit, weit unter dem, was selbst in Israel selbst an Kritik möglich ist.
Das ist vollkommen richtig. Die meisten Topoi der Kritik kommen ja aus Israel. Das ist von Liberalen oder auch Linken, Wissenschaftlern, Publizisten, die selbst ihren israelischen Staat als einen Apartheidstaat kritisieren und den Rückzug aus den besetzten Gebieten verlangen. Zu unserer Diskussion, das ist in der Tat vollkommen verschoben und vollkommen verpeilt. Es gibt jetzt eine Untersuchung eines englischen Instituts, die sehr interessant ist, von Martin Feldman. Und der hat herausgefunden, dass, was eigentlich hier so gut wie gar nicht thematisiert wird, dass immer dann, wenn in Israel militärische Interventionen gegen die Palästinenser erfolgt sind, also 2008, 2009 der Krieg gegen Gaza, 2012 und 2014 auch, der hier als Israel bezogener Antisemitismus steigt. Das heißt, es gibt eine direkte Verbindung zwischen der Militarisierung und der Brutalisierung der israelischen Politik und dem Ansteigen der Kritik hier, die dann nur damit abgewürgt wird, dass man sie als antisemitisch bezeichnet. Das heißt, eine der großen Defizite der hiesigen Diskussion ist, dass man den Konnex, also die Verbindung zwischen der israelischen Besatzungspolitik und dem hiesigen Kritik nicht sieht, sondern man denkt dann immer, man kann das mit einem Antisemitismus beauftragen oder mit Reisen nach Dachau, nach Auschwitz oder mit mehr Unterricht in den Schulen bekämpfen. Nein, das wird vollkommen unmöglich sein. Das, was man wirklich in den Griff nehmen muss, die Situation in Palästina zu verändern, und dann wird sich hier auch sowohl Kritik wie aber auch Antisemitismus wieder in die üblichen Bahnen zurücklenken.
Na, ich meine, die israelische Politik liefert ja mit solchen Dingen dann den Radikalen, ganz unabhängig ob jetzt IS oder Al-Qaida und deren Freunde dort vor Ort, die entsprechenden Argumente für die Rekrutierung von Nachwuchsterroristen frei aus.
Das ist das eine. Und sie rekrutiert auch hier sozusagen die Stimmen, die sich sozusagen dann mit dem Vorwurf des Antisemitismus auseinandersetzen müssen. Es gibt wenige Intellektuelle und wenige Politiker, die diesen Zusammenhang überhaupt wagen, in die Debatte zu bringen, dass die israelische Politik im Wesentlichen eine der Wurzeln sind, weswegen wir hier uns über steigenden Antisemitismus aufregen. Ich erinnere nur an Alfred Grosser, der das sehr deutlich gesagt hat. Sonst mag das niemand hier in die Debatte werfen. Und das ist ein großes Defizit.
Letztlich aber, denke ich, müsste ja auch die linken und progressiven Kräfte in Deutschland an der Stelle sich die Frage stellen, ob sie nicht versuchen müssen, wieder in die Vorhand zu kommen, aus dem dauernden Reagieren auf diesen Vorwurf rauszukommen, indem man beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, von Menschenrechtsgruppen über Linkspartei, Grüne, all diejenigen, die mit solchen Themen primär befasst sind, einen großen Kongress zum Thema Menschenrechte abhalten in Deutschland, entsprechende Leute auch aus allen möglichen Ecken der Welt einladen und so ein kraftvolles Statement setzen, dafür zu sagen, das Blut der Opfer ist immer rot, egal unter welcher politischen Ideologie.
Ja, ich glaube, das ist leider eine Illusion. Und ich glaube, leider auch die Linkspartei und die Linksfraktion kann man dort aus diesem Konnex im Augenblick ausschließen. Die meinen, dem Vorwurf des Antisemitismus dadurch die Zähne zu ziehen, dass sie den Israelis entgegenkommen und die Palästinenser vergessen. Nur der Besuch jetzt oder das Bäumepflanzen durch den Vorsitzende der Fraktion zeigt sehr eindeutig, man hat mit den Palästinensern im Augenblick nichts im Sinn. Man glaubt, sich dem Vorwurf entziehen zu können, indem man immer weiter der israelischen Politik entgegenkommt. Das ist grundfalsch. Man sollte nur mal ins Ausland schauen. Dort gibt es zwei renommierte Politiker, die sehr deutlich die Kritik an Israel und die Betonung des Menschenrechts aufgenommen haben, Jeremy Corbyn und Sanders in den USA. Wenn wenigstens die Linke hier diese Position einnehmen könnte, wäre schon viel gewonnen. Aber sie ist zerstritten und ist im Augenblick mehr auf dem Zug nach Jerusalem als nach Ramallah.
Bleibt nur festzustellen, dass die deutsche Bundesregierung über eine Note des Auswärtigen Amtes nicht hinauskommt.
Ja.
Denken Sie, dass das auch daran liegt, dass das in der deutschen Öffentlichkeit keine Rolle spielt, dass man momentan vor allem Weltmeisterschaft Trump und Seehofer guckt?
Nein, dieses ist eine durchgängige Politik, die wir seit Jahrzehnten schon haben. Die Bundesregierungen sind nicht in der Lage, eine selbstständige Israel-Politik unabhängig von den USA zu machen. Ich bin sogar der Überzeugung, die ist derart mit der USA verflochten, dass wenn aus den USA eine Wende käme, sofort die Bundesregierung auch nachziehen würde. Denn die Stimmung in der Öffentlichkeit ist nicht so, wie sich die Bundesregierung gegenüber Israel verhält.